Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöchen, die 14 Tage sind rum, wir sind wieder da.
Hallo.
Und wir starten direkt mit Feedback, denn wir haben wieder ein bisschen Feedback erhalten.
Super.
Und zwar ganz liebes über Instagram von, ich hoffe, ich spreche den Namen also richtig aus, Sinderneko vielleicht. Ansonsten schreibt mir nochmal, wie man es richtig spricht. Und sie schreibt, dass sie unseren Podcast wirklich prima findet, die Fälle interessant und informativ und dass wir uns, dass sie uns definitiv weiterhören wird. Zu allem kommt aber noch das Beste, und zwar hat sie uns einen neuen Fall geschickt, den ich persönlich auch noch nicht kannte.
Okay.
Aber den ich definitiv hier bei uns in den Podcast bringen werde. Die nächsten zwei Folgen stehen, aber dann wird dein Wunsch in Erfüllung gehen und du wirst ihn bei uns hören. Damit liebe Grüße an dich.
Genau, liebe Grüße.
Und dann haben wir noch einen Kommentar bei Spotify bekommen, und zwar von Barbara. Und sie schreibt: Mädels, setzt euch aufs Sofa, nehmt euch eine Sahneschnitte mit Tasse Kaffee und lasst mal die Fachleute ran.
Okay.
Ja. Und damit würde ich jetzt sagen, starten wir einfach rein. In die nächste Folge.
Ja, machen wir.
Wir springen zurück ins Jahr 1982. Ganz genau zum 24. Juni 82. Heute geht es um einen Flug von London Heathrow nach Auckland in Neuseeland. Auf dem Weg dorthin stehen vier Zwischenstopps auf dem Plan. Der erste in Bombay in Indien, Kuala Lumpur in Malaysia, Perth in Australien, genauso wie Melbourne. Geflogen wird das Ganze mit einem Jumbo, einer Boeing 747-236B. Ihr Kennzeichen lautet G-BDXH und sie trägt den Namen City of Edinburgh. Die 200er-Baureihe wurde ab 71 gebaut und konnte dank leistungsgesteigerten Triebwerken weitere Strecken zurücklegen als ihr Vorgängermodell, nämlich so bis zu 12.000 Kilometer. Die meisten der 747-200B-Maschinen hatten ein verlängertes Oberdeck, das Platz für bis zu 16 Passagiere bot. Insgesamt konnte sie bis zu 366 Passagiere transportieren, und im Cockpit saßen immer drei Personen. Sie ist 70,7 Meter lang und besitzt eine Spannweite von 59,6 Metern. Die 747 vom heutigen Tag wurde 79 gebaut und besaß vier Rolls-Royce RB211 Triebwerke. Aber jetzt wollen wir langsam in den Fall einsteigen. Und du hattest dir ja ein Happy End gewünscht.
Ja, bitte, von meinem Flug.
Mal gucken, ob wir das schaffen.
Ich hoffe es.
Beim zweiten Zwischenstopp in Kuala Lumpur am Sultan Abdul Aziz Shah Airport tauscht die Crew. Ab jetzt übernehmen Kapitän Eric Henry Moody, der 41-Jährige, war weltweit einer der ersten 747-Piloten. Rechts von ihm sitzt Senior First Officer Roger Greaves, 32 Jahre alt. Und zu guter Letzt ist auch noch der 40-jährige Senior Engineer Officer Barry Townley Freeman im Cockpit. Weitere 12 Crewmitglieder kümmern sich um das Wohl der insgesamt 248 Menschen an Bord von Speedbird 9. Denn Speedbird 9 lautet der heutige Funkrufname und ich finde den total cool.
Ja, das stimmt.
Der erste Teil des Fluges verläuft ruhig, genau wie die Flüge von London nach Bombay und von da aus eben nach Kuala Lumpur. Die meisten Passagiere sind schon seit London an Bord, anders als die Crew, wie wir ja jetzt schon wissen. Jakarta ist mittlerweile überflogen, Reiseflughöhe erreicht und das Wetterradar zeigt weit und breit kein schlechtes Wetter. Kapitän Moody verlässt nun etwa 90 Minuten nach dem Start kurz das Cockpit, um auf die Toilette zu gehen. Szenenwechsel. Die Kabinencrew bemerkt Seltsames, denn unter der Kabinendecke hat sich Rauch gesammelt. Es scheint aber dichterer Rauch zu sein und nicht von Zigaretten zu stammen. Warum ich das so betone? Nadja, erinnerst du dich noch daran, dass Rauchen in Flugzeugen früher erlaubt war?
Ja. Also ich habe vom Hören,
ja,
weil ich bin ja nur einmal geflogen, da war ich ja 12 Monate klein, alt, ja, genau. Aber ja, das weiß ich noch.
Ja, ich finde das heute absolut undenkbar. Also würde ich auch gar nicht wollen. Ich meine, wir sind auch Raucher, aber wir rauchen ja auch nirgends drin. Oder wie siehst du das?
Ja, ist angenehmer, ne? Also ja, auch in den Restaurants und jetzt auch, wie gesagt, definitiv, in den Flugzeugen. Also muss man nicht.
Nee, das sehe ich genauso. Übrigens ist es seit 2005 verboten, in Flugzeugen zu rauchen. Allerdings verhängten Fluglinien selbst vorher schon Rauchverbote in ihren Flugzeugen. Lufthansa zum Beispiel 1995 auf Inlandsflügen, ab 98 auf allen Flügen. In den USA herrschte ab 1996 generelles Rauchverbot auf allen Flügen. Aber wir schweifen ab, weil das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. Die Kabinencrew hat also den Rauch entdeckt und macht sich nun auf die Suche nach der Ursache. Doch egal, wo sie gucken, sie finden einfach keinen Brandherd. Zurück ins Cockpit. Hier geschieht zeitgleich Verrücktes. Vor den Cockpitscheiben sind plötzlich kleine leuchtende Punkte zu sehen. Ähnlich wie Elmsfeuer.
Elmsfeuer, ja, habe ich schon mal gehört.
Ja?
Ja, ich weiß, was Elmsfeuer ist.
Ich habe davon gehört, ich habe es aber auch noch nie gesehen.
Aber also, für die Hörer können wir das gerne mal erklären.
Genau. Elmsfeuer entsteht durch elektrische Ladung, die zu einer Lichterscheinung führt. Es tritt meist vor oder nach gewittrigen Wetterlagen auf und kann nicht nur an Flugzeugen auftreten, sondern auch an Schiffsmasten, Kirchtürmen und so weiter. Aber auf dem Radar ist eben kein Gewitter zu erkennen. Den beiden kommt das alles schon sehr merkwürdig vor. Der Grund, warum sie nun die großen Landesscheinwerfer einschalten, vielleicht lässt sich so ein bisschen mehr erkennen. Und tatsächlich, sie befinden sich augenscheinlich in einer dicken Wolke.
Naja, also ich bin ja kein Experte, aber immer wenn ich bis jetzt geflogen bin, waren da irgendwie keine Wolken mehr.
Nee, ab einer gewissen Höhe warst du ja einfach über den Wolken.
Über den Wolken, ja. Okay.
Und genau das irritiert sie auch ein bisschen. Und schließlich auch Kapitän Moody, der dann wieder zurück ist und nun entscheiden muss, wie es weitergeht. Zeitgleich erkennen aber auch die Passagiere in der Kabine dieses helle Leuchten an den Tragflächen. Sie sind es, die später berichten werden, dass die Tragflächen wie eingehüllt aussahen. Und das nächste Problem ist, dass der Rauch mittlerweile noch dichter geworden ist. Und er kommt sogar aus den Luftschächten. Auch Kapitän Moody ist sehr aufgefallen, als er von der Toilette zurück ins Cockpit ging. Allerdings wird im Cockpit auch kein Feueralarm ausgelöst. First Officer Greaves schaut suchend nach draußen und dabei sticht ihm Triebwerk 4 ins Auge. Es ist komplett von einem hellen Licht umgeben. Und als der Kapitän daraufhin aus seinem Fenster schaut, fällt ihm das gleiche Phänomen an Triebwerk 1 auf. Aber erklären können sie es sich nicht. Und während das Licht vor den Cockpitfenstern immer heller wird, nimmt der Rauch in der Passagierkabine noch mehr zu. Er brennt schon in den Augen und kratzt im Hals, als sich Flug British Airways 009 zum Horrorflug entwickelt. Triebwerk 2 hat Feuer gefangen und brennt, genau wie die Triebwerke 1, 3 und 4. Oh, für die Passagiere muss das so schlimm gewesen sein.
Ja, also das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Nee, also ich meine, ich habe ja auch keine Flugangst, aber ja, ich glaube, da würde ich komplett durchdrehen. Ja. Aber das Ganze wird noch schlimmer. Denn Triebwerk 4 ist von einem Flammenabriss betroffen und muss abgeschaltet werden. Es wird Zeit für die Crew, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Und noch bevor eben diese Crew eine Ahnung hat, was überhaupt geschieht, fallen alle Triebwerke aus. Damit sind sie nun ein tonnenschweres Segelflugzeug. First Officer Greaves funkt unverzüglich Mayday, Mayday, Mayday und erklärt, was ihr Problem ist. Doch die Lotsen der Flugsicherung in Jakarta verstehen nur, dass Triebwerk 4 ausgefallen wäre. Greaves wiederholt es immer wieder, doch es wird erst richtig verstanden, als ein anderes Flugzeug als Relaisstation fungiert. Zusätzlich setzen Sie den Transpondercode auf 7700. Kapitän und First Officer glauben langsam, dass sie es waren, die einen Fehler begangen haben. Zeitgleich berechnet Senior Engineer Officer Townley Freeman, wie weit sie ohne Triebwerke noch kommen würden. Er kommt auf rund 15 Kilometer Strecke, während sie einen Kilometer an Höhe verlieren. So haben sie noch rund 30 Minuten, bevor sie im eisigen Meer landen würden. Dann fällt dem Kapitän etwas Ungewöhnliches auf. Bei Übungen solcher Situationen im Simulator geht der Autopilot aus, sobald alle vier Triebwerke sich abgeschaltet haben. Bei Speedbird 9 ist er aber noch in Betrieb. Checkliste für Triebwerksneustart. Kapitän Moody möchte umkehren und versuchen, am Halim Airport in Jakarta zu landen. Direkt dazu folgt aber gleich die nächste Hiobsbotschaft. Die Lotsen sehen Flug British Airways 009 nicht mehr auf ihrem Radar. Weiterer Szenenwechsel. In der Kabine herrscht eine beängstigende Stille. Auch die Flugbegleiter machen gute Miene zum bösen Spiel. Was wirklich los ist, sagt aber niemand. Dann folgen Flugmanöver, die Panik auslösen. Zurück ins Cockpit. Der Kapitän hat jetzt den Autopilot deaktiviert und versucht, die richtige Geschwindigkeit zu finden, um die Triebwerke neu zu starten. Doch die Anzeigen der Geschwindigkeit sind unterschiedlich. Nun steigt und sinkt die Maschine also immer und immer wieder. Plötzlich ertönt ein Warnton. Der Warnton für einen Druckabfall.
Oh, wie ist das möglich?
Ja, weil eigentlich die Triebwerke dafür sorgen, dass die Kabinenluft eben immer zirkuliert und dass der Druck in der Kabine konstant bleibt. Genau das muss der absolute Horror sein, egal ob da die Sauerstoffmasken aus der Decke fallen oder nicht.
Ganz kurz noch.
Ja.
Also, okay, verstehe. Aber dann haben die Passagiere zu dem Rauch jetzt ja noch weniger Sauerstoff, oder nicht? Oder irre ich mich
ja,
da?
Ja, dadurch, dass die Triebwerke nicht mehr funktionieren und keine Frischluft mehr zuplustern.
Oh, okay.
Die Piloten müssen auch ihre Sauerstoffmasken aufsetzen. Also in der Kabine sind die mittlerweile auch aus der Decke gefallen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Bei Kapitän Moody und Bordingenieur Barry Townley Freeman funktioniert das auch problemlos. Doch die Maske von First Officer Greaves ist defekt. Der Schlauch für die Sauerstoffverbindung fällt einfach ab. Aber er schafft es, sie zu reparieren. Eigentlich war der Plan, langsam zu sinken, um so lange wie möglich in der Luft zu bleiben. Doch unter diesen Umständen muss es jetzt schnell gehen. Sinkrate 1800 Meter in der Minute. Zurück in die Kabine. Durch all das funktioniert auch die gesamte Sprechanlage der Flugbegleiter nicht mehr. Also im Moment nur die Sprechanlage der Flugbegleiter wird nachher nochmal wichtig. Ein Flugbegleiter leitet deshalb die Passagiere mit Hilfe eines Megafons an, wie sie die Sauerstoffmasken zu verwenden haben.
Ja, aber zum Glück wird ja auch sowas vor einem Flug immer nochmal gezeigt, oder?
Stimmt, aber du steigst ja jetzt in 2,5 Wochen ins Flugzeug. Und achte mal darauf, wie viele bei diesen wichtigen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt zuhören.
Das kann ich dir auch so sagen, weil ich gucke nämlich immer, wer da, sind viele noch am Handy oder.
Genau, und das ist das Problem. Eigentlich müsste man viel, viel aufmerksamer bei sowas.
Richtig, aber einige sagen sich vielleicht auch, so wie ich bin, ganz ehrlich, ich auch. Nun bin ich ja schon öfters geflogen, man kennt das alles ja schon, aber trotzdem vergisst man das eine oder andere.
Genau, deswegen zuhören.
Aber ich lese dann teilweise im Flug, oder wenn wir im Flug sind, noch die
das Sicherheitsdatenblatt.
Ja, die Safety-Karte und genau.
Ja gut, trotzdem zuhören.
Ja, ich weiß, werde ich machen.
Wir springen wieder zurück zu den Piloten. Immer und immer wieder versuchen Ingenieur und First Officer, die Triebwerke neu zu starten. Die eigentlich dafür vorgesehene Checkliste dauert aber zu lange. Sie verkürzen sie, aber geben nicht auf. In einem Interview sagt der Bordingenieur später, er kann nicht genau sagen, wie oft sie es versucht haben, aber schätzungsweise so 50 Mal. Kapitän Moody weiß, dass vor dem Flughafen Jakarta noch eine Bergkette liegt. Dafür brauchen sie eine Höhe von mindestens 3500 Meter. Doch können sie das überhaupt schaffen? Es wird Zeit. Er wendet sich mit einer Durchsage an die Kabine. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damnedest test to get them going again. I trust you are not in too much distress. Auf Deutsch, also so viel wie: Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben ein kleines Problem. Alle vier Triebwerke sind ausgefallen. Wir geben unser Äußerstes, um sie wieder zu starten. Ich vertraue darauf, dass Sie nicht allzu beunruhigt sind.
Aha, das ist ja mal die größte Untertreibung, die ich je gehört habe.
Ja.
Ich hätte die Hosen so voll.
Ja.
Ja.
Also. Das Ganze wird heute noch als Meisterwerk der Untertreibung beschrieben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Die Angst in der Kabine aber wächst von Sekunde zu Sekunde. Die Sauerstoffversorgung der Masken scheint nicht richtig zu funktionieren. Menschen greifen nach ihren Schwimmwesten und streifen sie sich zur Sicherheit schon einmal über den Kopf, während andere Worte des Abschiedes auf Zeitungspapier schreiben, wenn eben gerade kein leeres Blatt Papier zur Hand war. Zeitgleich wird im Cockpit weiter und unermüdlich versucht, die Triebwerke zum Laufen zu bringen. Und dann stehen sie kurz vor einer Entscheidung. Weiterfliegen und hoffen oder umkehren und sich auf eine Notwasserung vorbereiten. Und dann startet plötzlich Triebwerk 4 neu. Somit läuft Triebwerk 4 wieder und bleibt auch an. Sie sind auf unter 4000 Meter gesunken, aber mit einem Triebwerk schaffen sie es zwar nicht über die Bergkette, sie können sie aber umfliegen. Doch wie ein Wunder startet auch Triebwerk 3. Bordingenieur Townley Freeman traut seinen Augen nicht, als auch Triebwerk 1 und 2 ohne weitere Probleme wieder anspringen.
Ja, das ist ja wirklich wie ein Wunder.
Es ist total verrückt. Genauso ja. Schnell wie sie ausgehen, gingen sie plötzlich auch wieder an.
Ja, wenn jemand so einen Scheider betätigt.
Mhm. First Officer Greaves tätigt nun den Funkspruch, der alle erleichtert. Er teilt der Anflugkontrolle Jakarta mit, dass alle vier Triebwerke wieder funktionieren und dass sie es nach Halim schaffen werden. Genauso teilt Kapitän Moody es auch den Passagieren in der Kabine mit. Ich meine, gehört haben werden die das wohl, dass die Triebwerke wieder laufen. Aber das Ganze vom Kapitän nochmal zu hören, ist mit Sicherheit noch erleichternder.
Ja, ja, definitiv.
Jetzt aber hoch mit der 747. Schließlich kommt noch die besagte Bergkette. Sie steigen also wieder in größere Höhe auf, so ungefähr auf 4500 Meter. Und zack. Die komischen Lichter vor den Cockpitfenstern sind wieder da.
Oh nein.
Du sagst es. Und bevor die Crew reagieren kann, versagt auch schon Triebwerk 2. Die Panik in der Kabine ist zurück, die Anspannung im Cockpit auch. Drei Triebwerke laufen aber noch. Und dann haben sie die Bergkette tatsächlich geschafft und der Landeanflug kann tatsächlich beginnen. Als die Lichter der Stadt sichtbar werden, erkennt die Cockpit-Crew, dass ihre Scheiben beschlagen sind. Doch ist das wirklich so? Denn weder die Scheibenheizung noch die Scheibenwischer ändern etwas. Einzig ein kleiner, nur 5 cm breiter Streifen an der Außenkante des Fensters ist so unbeschädigt, dass man ein bisschen erkennen kann. Und dann folgt auch das nächste Problem. Das System, das den Gleitwinkel für die optimale Sinkrate vorgeben soll, ist nicht in Betrieb. Einzig der Localizer, der das Flugzeug mittig auf die Landebahn ausrichtet, funktioniert.
Jetzt müssen sie also auch noch auf Sicht fliegen.
Ja, genau. Und das, wo sie kaum was sehen.
Ja.
Weil sie können ja eben nur durch diesen winzigen 5 cm breiten Streifen gucken.
Ja. Wer will die prüfen?
Ja.
Ja,
und dafür stand Kapitän Moody schon fast, um eben überhaupt an dieses Stück Fenster zu kommen. Aber kurze Zeit später merken die Passagiere, wie die Boeing 747 aufsetzt, verlangsamt und ohne weitere Probleme zum Stehen kommt. British Airways Flug 009 oder auch Speedbird 9 ist sicher am Halim Perdanakusuma International Airport in Jakarta gelandet. Die Passagiere klatschten, feierten und waren überglücklich, diesen Horrorflug überlebt zu haben. Da muss ja eine Euphorie in diesem Flugzeug geherrscht haben. Ja. Also.
Aber ich hätte mir gesagt, ich steige nie wieder im Flugzeug.
Also ich wahrscheinlich das, auch nicht.
Ja, obwohl das sicherste Verkehrsmittel
das stimmt.
ist, aber nee.
Und das habe ich nicht im Skript, das habe ich aber gelesen und kann es deswegen erzählen. Also die First Class Passagiere sind kurz danach schon weitergeflogen worden an ihren eigentlichen Zielort. Mhm. Und halt so Business und Economy sind, glaube ich, 2 Tage später weitergeflogen.
Ja, Respekt.
Ich hätte mir ein Boot genommen.
Ja, ich glaube auch. Ich. Ja, oder per Anhalter oder wenn mir egal.
Aber auch im Cockpit fällt der gesamte Druck von den Piloten und dem Bordingenieur ab. Wobei sie noch vor dem Aussteigen ihre ganzen Bücher durchsuchen, um die Ursache bzw. den Fehler des Ganzen bei sich zu suchen. Doch was ist passiert? Woher kam der Rauch ohne Feuer? Und warum sind plötzlich alle Triebwerke ausgefallen und dann wie von Geisterhand wieder angesprungen? Das schauen wir uns gleich an. Denn vorher muss ich noch erzählen, dass die Maschine selbst schwer beschädigt ist.
Wie denn das?
Ja, beim Aussteigen erkennt die Cockpit-Crew, dass ihr Flugzeug aussieht wie sandgestrahlt und auch die Frontscheibe eben nicht beschlagen ist, sondern total zerkratzt. Und zwar so, dass auch die Lackierung des Flugzeugs teilweise komplett abgeschmirgelt ist.
Und wie kann das sein? Also mir schwant da schon was, weil ich das mal gehört habe. Mhm. Aber ich lass dich mal weiter erzählen.
Das müssen jetzt nämlich die Ermittler der Flugunfalluntersuchungsbehörde herausfinden. Als erstes wurden 3 der 4 Triebwerke abmontiert und nach London Heathrow geflogen. Von dort ging es noch ein Stück weiter, damit sie von einem Ingenieur und seinem Team auseinandergebaut und genau untersucht werden können. Bei genauerem Hinsehen sieht man, dass die Teile mit kleinen, winzigen Kratzern übersät sind. Das ist aber noch nicht alles. Denn beim Zerlegen der Triebwerke zeigt sich, dass sie innen mit Staub, Sand und Asche verstopft sind. Und die Asche geht ins Labor. Die Analyse ergibt, dass es sich nicht um die Reste eines Brandes handelt, sondern um Vulkanasche.
Hm, habe ich mir gedacht.
Ja.
Wie gesagt, weil ich habe schon mal gehört.
Ja.
Und von daher.
Südöstlich von Jakarta und nur knappe 160 Kilometer davon entfernt, ist genau in dieser Nacht des Fluges von British Airways Flug 009, ist der Vulkan Galungung ausgebrochen.
Ja, aber ich frage mich, warum sie die Aschewolke dann nicht auf dem Radar gesehen haben.
Tja, da bin ich froh, dass ich dir heute noch was erzählen kann. Du weißt heute schon so viel. Ich wusste es aber auch nicht. Gute Frage nämlich, weil ich habe mir exakt das gleiche, also die gleiche Frage gestellt und habe dann gelernt, dass das Wetterradar eigentlich nur das Wasser in den Wolken reflektiert und das dann quasi anzeigt. Aschewolken dagegen sind so staubtrocken, und deshalb kann nichts reflektiert und angezeigt werden.
Ja, okay, das sehe ich ja auch ein.
Ja.
Bloß ich frage mich da, wenn ein Vulkan ausbricht, dann macht er ja nicht Puff mit der Aschewolke, sondern es ist ja damals auch diese Meldung gekommen, oder auch dieser große Vulkan in Island. Ich kann den Namen nicht aussprechen.
Ah, es wäre so witzig, wenn du es tun würdest.
Ich kann das wirklich nicht. Na, nee, gut. Ich finde den Anfang noch nicht. Makatapakakuruluka, ich weiß es wirklich nicht. Tut mir wirklich leid, aber...
Wir üben bis zur nächsten Folge.
Genau. Und da wurde ja schon eine Warnung rausgegeben an sämtliche Flughäfen. Und ja, also, naja, aber es ist wieder was, wo man sagt, naja, hätte, ne?
Ja, und der Galungung, also der hat wohl immer, der ist einer der aktivsten Vulkane.
Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst.
Weil was ich nämlich auch überhaupt nicht wusste ist, Indonesien hat die meisten aktiven Vulkane der Welt.
Aber das wusste ich auch nicht. Wie wird der Rest erklärt? Also die ausgefallenen Triebwerke, die Lichter und die raue Oberfläche, das tust du? Also ich kann mir schon vorstellen, dass in der Aschewolke sind ja verschiedene Materialien gewesen, dass die aneinander gerieben haben.
Bist auf der richtigen Spur.
Echt? Hey! Ja, so könnte ich mir das nur vorstellen. Aber wie gesagt, ich überlasse dir wieder das Wort, dann kannst du es nochmal genauer erklären.
Genau, wir gehen das jetzt mal deine Frage der Reihe nach durch. Fangen wir mit den Triebwerken an. Ein Strahltriebwerk saugt vorne große Mengen Luft ein, die dann im Verlauf mit Hilfe eines Kompressors verdichtet wird. Dann wird der Kraftstoff, in dem Fall also Flugbenzin, zugeführt und in der Brennkammer entzündet. Dabei ist die Vulkanasche, die also eingesaugt wurde, wohl geschmolzen und am Ende, wo es so ein bisschen kühler wurde, zu einer klebrigen Masse abgekühlt. Das scheint der Grund für die Fehlzündung, dem Feuer in den Triebwerken und schlussendlich dem totalen Ausfall geführt haben. Der Neustart gelang also anscheinend nur dadurch, dass die Masse in dem ausgefallenen Triebwerk so weit abkühlte, dann fest wurde und eben nach und nach abbröckelte bei jedem Versuch, es wieder zu starten. Die Lichter erklären Experten damit, dass das Flugzeug so schnell war, dass es zu einer statischen Aufladung kam, wahrscheinlich eben auch in Kombination mit dem Abrieb, denn, wie du schon richtig gesagt hast, Vulkanasche besteht im Gegensatz zu normaler Asche aus einem Gemisch aus Felssplittern und eben verschiedenen Mineralien. Und das Gemisch war es dann wohl auch, was zu dem Abrieb an der Lackierung und den Fenstern führte. Nach dem Ganzen wurde der Luftraum um den Vulkan vorübergehend gesperrt. Allerdings dauerte diese Sperrung nur wenige Tage an. Nur 19 Tage nach British Airways Flug 009 traf es eine Boeing 747 der Singapore Airlines. Auch hier mussten 3 der 4 Triebwerke abgeschaltet werden. Ab diesem Moment wurde dieser Luftraum ganz gesperrt und die Flugrouten umgeleitet. Außerdem gab es ab da dann eine Beobachtungsstation explizit für diese Aschewolken. Gab es also vorher noch gar nicht.
Ja, aber muss denn erst wieder was sein?
Ja, ne? Wie immer.
Ja, gut.
Dann, oder genau. Wie ganz oft. Ja, immer genau, wollen wir ja immer gar nicht sagen.
Genau, wie öfters.
Kapitän Moody erhielt für seine fliegerische Leistung unter anderem Auszeichnungen vom Queen's Commendation for Valuable Service in the Air. Und es gab Medaillen für die gesamte, also für beide Piloten und die gesamte Crew der British Airline Pilots Association. Und es gab noch ganz, ganz viele weitere Auszeichnungen. Und auch die Kabinencrew hat Auszeichnungen bekommen. Denn sie waren es, die teilweise noch Passagiere umgesetzt haben, damit junge und fitte Menschen an den Notausgängen sitzen.
Okay.
Also heutzutage ist es ja, ja auch so, dass, glaube ich, so eine Push-Benachrichtigung auftaucht, wenn du einen Platz am Notausgang buchen willst, dass dann da irgendwie drin steht, dass du körperlich dazu in der Lage sein musst. Mhm. Also es macht ja schon Sinn.
Und natürlich macht es Sinn.
Wenn die dann sogar nochmal umgesetzt haben, ist das schon richtig gut. Eine Passagierin, nämlich Betty Totell, schrieb das Buch All for Engines Have Failed. Und genau diese Frau ist es auch, die 11 Jahre später heiratet. Und zwar nicht irgendjemanden, nein, den Mann, der bei diesem Horrorflug eine Reihe vor ihr saß.
Nein, ja, ehrlich?
Das die haben sich ja da kennengelernt.
Ja, das ist ja cool.
Und sind dann ein Paar geworden. Ja. Und Speedboat 9 kam auch ins Guinness Buch der Rekorde in der Rubrik längster Gleitflug eines nicht speziell dafür gebauten Flugzeuges.
Ja, okay, aber dabei ist die Frage,
möchte man das eigentlich?
Möchte man das eigentlich?
Möchte man also, wahrscheinlich nicht.
Nee, ist natürlich jetzt purer Zufall, also in dem genau. Sinne ist jetzt halt so, aber
das schaffte der Gimli-Glider, über den wir schon gesprochen haben, übrigens auch.
Ja, siehst du.
Und damit aber noch nicht genug der Kuriositäten. Eine habe ich noch, finde ich sehr witzig, ist genau mein Humor, denn Kapitän Eric Moody gründete den Galungung Segelclub. In dem alle Passagiere und Crewmitglieder sofort aufgenommen wurden.
Ja, finde mega. Ja, finde ich echt mega.
Das fand ich total witzig. Das Flugzeug wurde in City of Eldin umbenannt und flog noch bis 2002 für British Airways. Wurde dann an European Aviation Air Charter verkauft. 2004 ging es außer Dienst und wurde im Jahr 2009 endgültig verschrottet. Allerdings sind wohl bis heute einige Teile der beschädigten Triebwerke in einem Museum in Auckland ausgestellt.
Ja, finde ich auch gut. So kann man mal sich das mal vorstellen, ja. wenn man so ein Museum in Auckland ist.
Ja, da genau. Neuseeland. Also man kann sich das zumindest mal angucken.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch schon ganz, ganz schön interessant.
Ja, aber finde ich auch gut, die Auszeichnung. Es muss ja auch mal belohnt werden.
Ja, das stimmt.
Ja. Krass. Krasser Fall.
Ja, aber Happy End gewünscht. End,
genau. Kannst nächste Mal wieder anfangen.
Ja.
Wieder.
Kommt auch.
Ja. Nicht so schöne.
Nee, leider.
Schöne Sachen zu berichten.
Ja, das stimmt. Ja, In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Zeit.
Ja, genau. Wir werden uns jetzt auf die Couch begeben, werden einen Kuchen essen und Kaffee trinken. Vielen Dank für den lieben Hinweis, werden wir machen. Aber wir werden nicht damit aufhören, hier weiterzumachen.
Genau so ist es. Damit verabschieden wir uns dann doch jetzt. Und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss. Ab jetzt übernehmen Kapitän Eric Henrik. Henrik? Er heißt Henry. Der Vulkan.
Galungung.
Sag's nochmal.
Galungung. Sondern da sagen die ja, ich kenne das Wasser aus Amerika, der Soundmann, wie heißt er?
Ich weiß nicht, was du meinst. Für British Airways wurde. Für British Airways? Ach so.